Wie könnte es heute anders sein? Wir müssen uns ein bisschen mit der Jahreslosung beschäftigen. Mittlerweile hat man sogar Aufkleber dafür. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Es taucht überall auf. Und trotzdem hat man ein klein bisschen so ein ungutes Gefühl. Und das möchte ich ein bisschen illustrieren, weil das mit unserer Geschichte zu tun hat. Immer wenn ich an einem Manuskript gearbeitet habe, dann habe ich die wahnsinnig gute Gelegenheit bekommen, auf einer 900 Meter hoch gelegenen, es ist ein Bauernhaus gewesen oder immer noch ein Bauernhaus, aber es sind keine Kühe mehr da und nichts mehr. Aber es hatte eine wunderschöne Stube, sehr niedrig. Also es hält einen schon beim Eingehen, muss man erst mal runter. Und dann eine Facettendecke, also mit Holz und Gemälden drin. Und das Originelle an dieser Decke ist, dass ich da ein Stückchen Volksglaube sozusagen manifestiert hat in den Bildern. In Richtung ins Tal. Gott sieht alles. Nach da, das konnte man missverstehen, Gott riecht alles. Da können manche denken, er hat es eh vergessen, er riecht alles, aber nein, er richtet alles. Ja. Dann in Richtung Schlafzimmer, direkt über der Tür, Gott hört alles. Und wie gesagt, Gott sieht alles. Und dann das andere konnte man nicht mehr lesen. Das war schon ein bisschen, nach 200 Jahren darf es ja auch ein bisschen abblättern. Das ist an sich so sehr gut gemeint. Wäre es nicht im Laufe der Zeit zu einem, Erziehungsmittel degradiert worden? Wir kennen alle den Spruch, Gott sieht alles, was geschieht, selbst was Gott sieht alles, selbst in Dunkelheit, in der Nacht, wenn es dunkel ist. Also irgendwie geht das so, in der Richtung, er sieht alles, er kriegt alles mit und selbst was in Dunkelheit. Sag mal, wie heißt jetzt der Spruch? Der war mir so geläufig, dass ich jetzt froh bin, dass ich ihn vergessen habe. So, ein Beispiel dazu, wie sich das ausgewirkt hat, auch in der Erziehung. Meine Großmutter erzählte mir mal die Geschichte meiner Mutter, als sie noch 4 Jahre alt war. Also hier liegen bereits die theologischen Wurzeln. Sie hatte eine innige Liebe zu Butter. Gab es damals nicht so zu häufig und so. Sie ist 1911 geboren. Und trotzdem, Butter. Speisekammer, Butter. Und ihre Mutter nützte dann die erzieherische Gelegenheit, wenn ein Gewitter kam und es richtig donnerste, sodass so ein kleines Kerlchen, oder in dem Fall ein kleines Mädchen, schon ins Zittern kommen konnte, dann sagt sie, komm mal her. Weißt du, warum? Ja, und dann vielleicht fiel es ja ein, nicht? Ja, Speisekammer und so. Und dann stellt sich die Vierjährige hin, also das weiß ich von der Großmutter, sie selber konnte sich nicht daran erinnern, und sagte, wegen so einem kleinen Tückchen Butter so viel Buckeldakel machen, also Spektakel machen. Es hat instinktiv gespürt, da stimmt was nicht. Das ist ein Affenzirkus für nothing. Aber man hat damals so die Kinder erzogen. Ein Auge, das alles sieht, selbst was in dunkelster Nacht geschieht, jetzt ist es wieder da. Das hat man so erzogen. Und das steckt in den Menschen drin. Viele Texte, die wir so normalerweise positiv nehmen könnten, machen ein unangenehmes Überwachungsgefühl in uns wach. So dieses Auge, selbst diese Darstellung, die ist jetzt mittlerweile verschwunden, ja, die Darstellung von einem Auge in einem Dreieck. Das war mal ursprünglich gedacht als Dreifaltigkeitsbild, aber dass dann die Freimaurer es auch ein Stück weit für sich selber übernommen haben, das ist die Angst. Menschen haben, weil sie Menschen sind und sie auch ein bisschen Schuld und Scham haben über das, was so läuft und gelaufen ist, haben immer das Gefühl, Scheibenhonig, wenn mich Gott sehen würde. Oder hat er mich gesehen? Er weiß was von mir, was ich lieber nicht wüsste, nicht wollen würde, dass er es weiß. Diese Überwachung ist ganz tief in unseren Knochen drin. Und jetzt kommen die hin und machen eine, ja, wie soll man das so sagen, eine Jahreslosung, die genau diesen Punkt trifft. Du bist der Gott, der mich sieht. Wollte man den Leuten das sagen? Es ist der Gott, der sieht euch. Passt bloß auf. Steckt das dahinter? Ich glaube weniger. Wir müssen deswegen wirklich mal diese ganze Passage im Alten Testament nachlesen, zu denen ich auch noch sagen muss, dass das sind natürlich Texte gewesen, die lange, lange hinter der Entstehung dieser Geschichte erst niedergeschrieben wurden. Es kommen da sogar mehrere Erzählungen. Ein bisschen später kommt wieder ein bisschen eine andere Erzählung. Und es ist ineinander, man merkt, das ist lebendig weitererzählt worden. Das ist viel wertvoller, wenn alles dupfengleich und ganz genau runter, so war es, dann, das hätten wir gern. Aber nein, das ist ein ganz lebendiges Geschehen. Auch viele Dinge, die da beschrieben worden sind, gerade im ersten Kapitel unserer Bibel, da war ja fast keiner dabei, geschweige denn es gab schon irgendeine Art von Schrift. Das wurde mündlich weitergegeben. Abends hatte man Zeit genug, man hatte noch kein Fernsehen, man saß ums Lagerfeuer rum und dann hat man erzählt und hat diese Geschichten weitergegeben. So, und diese eine Geschichte ist ganz großartig, weil sie ein Stück der diesjährigen Losung enthält. Ich nehme mal den gesamten Zusammenhang, damit man das so richtig wieder auch vom Menschlichen her fassen kann. Doch Abrahams Frau Sarai blieb kinderlos. Ups, ja. Für die damalige Zeit eine mittlere Katastrophe für eine Frau. Das ist, tue ich mich immer noch schwer, wenn jemand sagt, nö, wir wollen keine Kinder. Mag aus vielen Gründen ja auch stimmen und ich habe zwei ganz gläubige Leute, die sich dafür entschieden haben. Habe ich gesagt, wenn ihr mal älter werdet und so, ist egal. Aber in alttestamentlichen Zeiten waren Kinder nicht kriegen können, sowas wie ein Fluch. Sie blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Eine Gastarbeiterin, ja, aus Ägypten. Da sagte sie zu Abraham, du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. Ist natürlich, da wird sofort nach der Ursache gesucht. Das ist Gott. Er hat das gemacht. So. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Das ist eine interessante Denkweise. Sie gebärt ja nur, also praktisch wie eine Leihmutter. Nicht, dass ihre Gene da mit dabei sind. Das wussten die nicht. Der Mann senkte wie der Bauer aufs Feld seinen Samen in einen fruchtbaren Untergrund. Und das war jetzt die Hagar. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Also da war er schon sesshaft geworden. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Es ändert sich nichts. Also diese Chance für eine Sklavin zu sagen, hey, gell, ich, Bauch, du, flach, ja, so richtig, das kann man so nachvollziehen. Ja, meine Güte, die wurde die ganze Zeit nur durch die Gegend gescheucht und jetzt hat sie mal eine Chance gehabt, ihr zu zeigen, wer hier eigentlich das Sagen hat. Ja, gut. Da sagte Sarai zu Abraham, du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht. Also sie war stinkesauer plötzlich auf ihn. Hat das nicht vorausgesehen? Ja, und jetzt schwört sie, dass das Unrecht ihn packen soll, was sie jetzt gerade erleidet. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Jahwe richtet zwischen dir und mir. So weit war sie. Übrigens, nebenbei gesagt, die Sarah hat ganz hübsch die Hosen angehabt. Unglaublich als Stammvater des Volkes Israel, dass das dann wieder sehr schnell vergessen hat und die Frau wieder in den Hintergrund trat. Aber die Stammeltern dieses Volkes, da war sie Minimum gleich bestimmend. So. Abraham erwiderte, hier ist deine Sklavin. Also er knickt ein, mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Einzige Chance noch, weil die Frau durfte ja dann mit ihr machen, was sie wollte, und das konnten auch sehr heftige Dinge sein. Sie rannte weg. Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört. Ismael, und bei uns klingelt ja schon einiges, wenn man Ismael hört, ne? Gott hört, nennen sollst, denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Ganz so kurze Beschreibung kommt dann von Ismael, das ist wieder ein Einschub aus der neueren Zeit, als die Israeliten schon mit den Arabern in Fehde lagen. Was das für ein Knochen ist, der da von ihr geboren wird, also der Wildesel von einem Mann im Streit mit allen und von allen bekämpft. Also da kommt diese Schilderung schon mit rein von dem, was sie mit Ismael Nachkommen erlebt haben. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Also sie hat der Engel oder was auch immer es war, dass sie so genau hören konnte, sie hat ihn wie Gott gesehen. Du bist der Gott des Schauens. Ich lese jetzt wirklich diesen Originaltext vor, weil es nicht ganz unwichtig ist. Du bist der Gott des Schauens. Du siehst was. Das, was wir im Psalm 139 ganz am Anfang gehört haben, dieser Gott, der uns kennt, der uns sieht. Die Frage ist nur, wie schaut er uns an? Aber das kommt später. Du bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Können wir nicht ganz verstehen, aber wir kennen das Wort nachschauen. Ich muss in dem Lexikon nachschauen, wenn ich was suche. Ja? Ich muss mal schauen in meiner in meiner Hosentasche, irgendwo in einer meiner Hosen muss noch mein Schlüssel sein oder sonst. Wir schauen auch nach, wenn wir etwas suchen. Das ist mit dem hebräischen Wort gemeint. Aber wenn man es wörtlich übersetzt, dann kommt halt Nachschauen raus. Dann denken wir so, oh, wo ist er denn jetzt? Nicht? Also weg, er schaut nur hinterher. Nein, nicht hinterher schauen, nachschauen, suchen. Gut. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte, du bist der Gott des Schauens, sagte sie und rief, habe ich denn wirklich dem nach dem gesucht, der nach mir geschaut hat? Na, was für ein Ding. Ich suche ihn und dabei schaut er auf mich. Sie ist völlig platt. Darum nennt man den Brunnen jetzt Beer Lachai Roi. Brunnen des Lebendigen, also Gott, der nach mir schaut. Und da sind wir bei der Jahreslosung. Also die ist eine Zusammensetzung aus dem, was am Anfang gesagt wurde von Hagar, wie sie auf Gott reagiert hat, auf dass jemand sich überhaupt noch um sie gekümmert hat. Und sagt, Gott, der nach mir schaut, an einem Brunnen. Gott, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Das ist ein bisschen anderswo als in einer zweiten Phase, im 21. Kapitel, kommt ja die ganze Szene nochmal, nur anders. Da hat sie das Kind schon, vielleicht schon ist es 2, 3 Jahre alt, es wird noch gestillt. Und Abraham schickt sie weg, aber er gibt ihr nicht einmal einen Esel mit, sondern sie muss den Wassersack und das Brot selber schleppen und das Kind noch dazu. Und irgendwie kommt sie in die Negev, richtig in die Wüste. Ich frage mich, wo der Baum daher kam, aber immerhin die Negev. Und dann legt sie, wörtlich steht wieder da, sie warf das Kind an einen Baum hin und entfernte sich so 50 Meter, um nicht zu sehen, wie ihr Kind stirbt. Und es kommt das Eigenartige, in dieser Phase hört Gott wieder, aber nicht die Hagar, sondern das Baby. Also er sieht sie, er hört ganz deutlich, jeder dieser Geschöpfe ist ihm nicht unwichtig. Das ist das Erste, was man aus dieser uralten Erzählungen, müsste man fast sagen, herausnehmen kann. Er kümmert sich drum. Wenn ein Mensch wirklich oft an die Grenzen kommt, dass er nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und dann schreien manche zu Gott. Und es gibt unendlich viele Geschichten von Leuten, die eine Antwort bekommen haben. Die zu Gläubigen umgeformt wurden in einem Moment, weil sie gewusst haben, Gott hat mich gehört. Es gibt ihn. Er ist nicht irgendwo. Es gibt ihn. Das ist ja das Ungeheuerliche, nicht? Weil wir heutzutage, ach Gott, ja, höheres Wesen muss es irgendwo gehen. Das höhere Wesen können uns an den Hut stecken. Eine Giraffe ist auch ein höheres Wesen. Das ist mein Lieblingsspruch. Das hat überhaupt keinen Sinn, von so einem anonymen höheren Wesen zu sehen. Das ist ein sehr persönlicher Gott, der sagt, nee, ich sehe dich. Hab doch keine Angst. Ich sehe dich doch. Ich sehe doch deine Situation. Passt. Hab keine Angst. Gut. Das ist also die Schriftstelle. Und es gibt dazu eine noch goldigere im Neuen Testament. Im Johannesevangelium ziemlich am Anfang, wo Jesus so langsam so seine Jünger sammelt. Und ein bisschen zu spät ist mir gekommen, dass man das ja viel schöner noch darstellen könnte mit einem kurzen Abschnitt aus den Chosen, wo Nathanael dargestellt wird, als man weiß sogar nicht, was soll das, nicht? Er sitzt da so rum an einem Baum und heult und ist ganz traurig und niedergeschlagen. sieht keine Hoffnung mehr, glaube ich, für sein Volk. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Das stellt der Film so dar. Und dann guckt ein Freund von ihm und so, schaut auf ihn und sagt, Mensch, komm mal mit. Lern den Jesus mal kennen. Und er bringt dann Nathanael her und Jesus sieht ihn und sagt, das ist ein Israelit in Reinkultur. Also für ihn anscheinend eine wahre Freude zu sehen, das ist einer, der noch richtig verstanden hat, um was es dem Volk dem Gott des Volkes Israel gegangen ist. Reinkultur. Und der, wie er ganz natürlich sagt, entschuldige mal, woher kennst du mich? Ich komme jetzt gerade hierher und du sagst sowas? Du kennst mich ja überhaupt nicht. Und dann sagt Jesus, und das ist die Fortsetzung von diesem alttestamentlichen Text, ehe dich der Simon, glaube ich, rief, sah ich dich unter dem Baum. Philippus war es, ja. Danke. Meine Herren, ne? Ja. Sah ich dich unter dem Baum. Ich sah dich unter dem Baum. Und der bricht also innerlich zusammen oder erkennt, sagt, du bist der Sohn Gottes. Also die totale Erkenntnis Gottes in einem Moment, weil er gewusst hat, der hat mich gesehen. Das sagt ja auch was über Jesus als Gott. Er hat mich gesehen. Hi, wir sind Christen. Und ich glaube, die meiste Zeit, oder sagen wir mal so, in einem gewissen religiös gewordenen, müde gewordenen Christentum hat man diesen Blick nicht mehr, dass dieser Gott uns sieht, und zwar mit einem unvorstellbar wohlwollenden Blick. Unvorstellbar, unendlich wohlwollenden Blick. Der guckt nicht mit einer Strichliste hinter uns her. Schon wieder, es hat er geflucht. Jetzt ist er. In Bayern, er käme ja gar nicht nach. Weil so viele, Sackel Clement sagt man da. Das ist die abgewandelte Form. Aber er käme gar nicht nach. Mit unserer Schuld, Fehltritten, kleinen, großen, mittleren Lügen, weiß der Kuckuck was alles. Wo wir uns eigentlich im nächsten Moment schon wieder schämen und dann sagen, ach ja. Und dann ziehen wir den Nacken ein und sagen sie, ja, hoffentlich hat es nicht mitgekriegt. Schwachsinn. Wir können diesem Gott, solange wir noch halbwegs an das glauben, was in der Bibel steht, nichts vormachen. Gar nichts. Er weiß alles. Er sieht alles. Er kennt alles. Psalm 139. Wenn uns das Probleme macht, dann ist Umkehr angesagt. Es geht nicht anders. Wir müssen zu dem Gott umkehren, dessen Blick uns unendlich gut tut. Mensch, du siehst mich. Du weißt, wie mir das oder jenes oder ich, manchmal auch Leute, zum Hals stehen. Wenn ich mich hinsetze, kriege ich keine Luft mehr, weil ich unterm Wasserspiegel bin. Das ist das, was Gott von uns, ja, möchte. So zu begreifen, dass er weiß, ich bin da. Wir haben heute einige Lieder gesungen. Ich habe bei jedem von den Liedern habe ich mir gedacht, ja, genau das. Du bist so großartig, Text kann ich nicht mal genau, in deinen Wegen zu uns, heißt es in einem Lied. Hä? Ja. Deswegen habe ich immer ein bisschen größere Schwierigkeiten, wenn man sich Jesus weit über der Welt, nicht berührt vom Staub der Welt, ganz oben irgendwo sieht. Dabei ist er ein Gott, der ganz nah ist. der mitgeht, mitsieht, der dich hört. Und wir könnten weitaus öfter ihm mal sagen, dass wir ihn gern haben, dass wir ihn lieben, dass wir uns in seinem Blick ahlen können. Jetzt nicht bei Schwäbisch Gmünd hinter allen, sondern dass er uns in seinem Blick, er sieht uns an und er hat uns lieb. Er guckt uns. So kann ein Mensch, der in Liebe zu einem anderen Menschen gefallen ist, niemals den anderen anschauen, wie Gott uns anschaut. Niemals. Da sind wir Stümper. Selbst wenn wir mal knalle, dick und fest verliebt waren, was ja Gott sei Dank schon eine erste Ahnung ist von dem, was eigentlich Liebe sein könnte. Hinterher finden wir dann so, naja, das waren so ein paar Gemütsaufwallungen und machen das dann noch klein. Nein, es war eine kostbare Zeit des Liebenkönnens, Liebenlernens. Auch das wilde Verliebtsein, wo mal unsere egozentrischen Mäuerchen mal gesprengt werden und sagen, jetzt geht's mal um den anderen. Ja, wir werden in unserer Welt, das ist die andere Seite, zu oft übersehen. Und manche tun viel, sehr viel, um endlich mal wahrgenommen zu werden. Was ich so jetzt in unserer, sagen wir mal ruhig, interkommunikativen Welt produziert, ist eigentlich eher eine Tragik. Es ist ein Schrei, nehmt mich doch bitte einmal wahr. Ich bin doch so ein großer Typ. Was im Internet zu gucken ist, wo Leute verrückte Dinge machen, wirklich verrückte Dinge, wo du sagst, hey, das kann dir genauso gut dein Leben kosten, was du da gerade machst. Ja, und ich habe 127.000 Klicks für mein, was ich da gezeigt habe, was ich da so mache, kann, was mir keiner nachmachen kann, weil er nicht blöd ist, würde ich mal sagen. Das ist ein Stückchen unser Klima geworden. Je mehr wir diesen Gott aus dem Blick verlieren, der uns sieht, desto mehr müssen wir unsere Persönlichkeit aufblasen. Ich denke so an manche Weihnachtsfigur, so ein Weihnachtsmann, der dann, man kann ihn auf 5 Meter aufblasen, kann man jetzt kaufen für seinen Vorgarten in der Weihnachtszeit. Aber vieles von dem, was wir tun, ist nichts anderes, nicht? Als aufpumpen. Seht ihr mich? Merkt ihr, wie wichtig ich eigentlich bin? Und in meinem Inneren ist ein kleines Kind, das sagt, Scheiße, du bist es überhaupt nicht. Das vergeht, wusch, weg. Ich hatte das Glück, über lange Zeit hinweg mit einer, ja, das kann man schon sagen, führenden österreichischen mehrfachen Olympiasiegerin und alles, aber sehr sportliche Dame zu tun, und zwar alpin. Wir waren alpin unterwegs und so. Und sie hat erzählt, dann habe ich plötzlich mal gesehen, wie katastrophal es oft ist, wie Menschen hochgepusht werden zur Höchstleistung durch die gesamte Erwartung, aber auch vor sich selbst. Ich habe noch mehr Zeug drin, ich kann noch mehr. Sobald sie ihre Karriere beendet hatte auf einen Schlag, war es aus. Sie konnte nichts mehr davon hören. Ich habe auf ihrem Dachboden die ganzen Pokale und Goldmedaillen und all das liegen sehen. Nicht ein einziges Zeichen ihrer Vergangenheit war noch zu erkennen. Und das geschieht manchen, die, ja, mal wirklich groß im Rampenlicht standen. Jetzt ist unsere Rosi Mittermeier gestorben, die hat irgendwo einen ganz tollen Weg gefunden, mit allem fertig zu werden. Und der ist nie der, das der hat es auch nicht aus, die hat es aus Spaß an der Freude, glaube ich, Skifahren gemacht. Aber ist egal. Bei ihr war es schon ein bisschen mehr, das hat sie auch ohne weiteres zugegeben, nicht? Ich war ehrgeizig bis zum geht nicht mehr. Aber Ehrgeiz ist ja dann etwas, wo ich sage, ich geize mit meiner Ehre, wenn, dann will ich Ehre haben, ja? Ich will 100.000 Klicks haben. Also wir sind oft in einer Gesellschaft, von einer Gesellschaftsumgebung, in der man Menschen übersieht. Sehr schnell. Bis hin in Familien kann es sowas geben. Dass einer sich vollkommen am Rande sieht und keiner nimmt wahr, nimmt ernst. Ist einfach da, aber könnte auch nicht da sein. Das gibt es auch. Und dieses Alleinsein ist so ungefähr das Letzte, was dieser Gott, dem wir dienen und den wir lieben dürfen, für sein Geschöpf gewollt hätte. Diese innere Einsamkeit. Mich beachtet niemand. Unsere Altersheime und Pflegeheime und Seniorenheime sind oft voll von Menschen in einer, also ich kann es nicht anders sagen, aber in einer überaus schmerzhaften Einsamkeit. Boah! Jeder Tag. In einem, für kurze Zeit musste mein Stiefvater in ein solches Heim in der Schweiz. Ein vornehmes Heim. Und als wir das erste Mal da, ist die Gesundheit, als wir das erste Mal dorthin kamen und hineinging, da saßen einige im Saal zusammen. Und dann, wir gingen durch die Türe rein und alle drehten sich um und dann sank der Kopf wieder runter. Sie wachten und wachten und wachten und es kommt keiner mehr. Es sieht keiner mehr. Das ist eine unserer Katastrophen in unserer vielleicht überzivilisierten, überversorgten Welt. Man nimmt die es bräuchten, ältere Menschen, nicht mehr wirklich wahr. Sie sind alleine. Und das ist eine Katastrophe. Also nochmal zurück zu dem Bauernhaus auf 900 Meter Höhe und dem Deckel. Es ist eine wunderbare Botschaft. Er sieht uns, er hört uns. Ja, er richtet auch. Das andere weiß ich leider nicht. Wäre interessant gewesen, was da steht. Er ist da oder so. Das ist eigentlich eine gute Botschaft. Interessant ist, was wir Menschen daraus gemacht haben. Sie haben es wirklich geschafft, diesen Gott, der uns liebt und der uns sieht und der mit uns unser Leben teilen möchte, das ist seine Göttlichkeit, die sich darin zeigt, den einfach langsam rauszuschieben. Fast wie in einem Überwachungsstaat, nur noch mit Überwachungskameras. Wir fühlen uns unwohl, gerade dann, wenn wir Dinge machen, die nicht gut sind. Anstatt zu sagen, ja Herr, das ist, was ich für ein Typ bin und ich danke dir, dass du die Barmherzigkeit in Person bist. In deinem Blick ist so viel Barmherzigkeit, dass ich auch noch atmen kann. Dir sei Dank in alle Ewigkeit. Amen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir nochmal einen Moment innehalten und die Schlusslinie daraus ziehen. Wenn das so ist, dass Gott sich um jeden Einzelnen so kümmert und er unser Versagen in die Tiefen seines Erbarmens versenkt, dann zeigt, dass unser Wert durch nichts in dieser Welt übertroffen werden kann. Der ganz persönliche Wert von jedem von uns. Minderwertigkeit, Komplexe hin oder her, Nein. Dieser Gott sagt, du bist so wertvoll, kapier's mal, du kommst nicht mal auf den Boden. Versteh das mal, wie wertvoll du bist. Und ich finde, wir haben jetzt ein ganzes Jahr vor uns, wo wir das ein bisschen vertiefen können. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, erinnern wir uns daran, Gott, es ist so toll, dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann. Ich danke dir. Ich danke dir für diese kleine, wunderbare Gemeinde. Ich danke dir für alles, was du schon in unseren Herzen getan hast. Und ich bitte dich, lass nicht locker. Amen.